Willkommen beim Sägereporter Podcast. Wir begrüßen euch zur Folge 17. Mit dabei sind natürlich wieder Sägereporter Chefredakteur Carsten Kemmling und unser Printkollege Sägen-Chefredakteur Kai Köckeritz. Euch beide möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen.
Hallo. Hi.
Heute habe ich nämlich einen besonders netten Tag.
Oh, sehr nett. Sonst begrüßt du uns nie. Nee. Ne?
Selten, ja. Ihr habt ja wieder drei Themen im Gepäck. Ich gebe mal einen schnellen Überblick. Und zwar geht es einmal ums Ocean Race, von dem es nicht ganz so gute Nachrichten gibt. Dann wollen wir ein bisschen über das Thema Anti-Fouling sprechen, beziehungsweise über eine Anti-Fouling-Alternative, die von unseren Lesern gerade auch recht viel diskutiert wurde. Und zum Schluss widmen wir uns noch einer interessanten Gewichtsdiskussion bei den Olympiaklassen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Ocean Race. Vielleicht könnt ihr ja als allererstes mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich alles seit der letzten Ausgabe passiert ist. 2017-18 hieß das Ganze ja auch noch Volvo Ocean Race und seitdem ist die Regatta so ein bisschen in die Krise gekommen. Was war da alles los?
Mal eben kurz zusammenfassen.
Genau.
Ja, da können wir eine Sonderausgabe machen.
Betonung auf kurz.
Ja, eben, stimmt. Also ich musste mich da tatsächlich heute auch nochmal einlesen und setze dann ganz gerne auch immer die Links, wo wir dann früher schon mal drüber berichtet haben. Und tatsächlich habe ich auch überlegt, mein Gott, das ist doch gerade erst her, dass dieses Herzschlagfinale in Holland war das, ne?
Den Haag,
In Den Haag, genau. Also wo das wirklich drei Teams 2018 ja vor der letzten Etappe nahezu punktgleich war und dann Dongfeng dann irgendwie einen Umweg gefahren, oder nicht einen Umweg, einen anderen Weg da eingeschlagen hat an so einem Verkehrstrennungsgebiet und ganz knapp ja irgendwie gewonnen hat. Mhm. Also dass dieses Ding, ne, das war doch wirklich auf dem Höhepunkt, diese ganze Regatta und
muss man so sagen, es war eigentlich der Höhepunkt des Segelsports damals, fand ich in meinen Augen auf jeden Fall.
Ja, ja.
Die hatten ja auch irgendwie früh die Weichen gestellt, dass es auch medial aufbereitet wird, dieser Schachzug, diesen Onboard-Reporter einzuführen, war zum Beispiel ein Riesending. Also das war super. Dass halt an einem Bot ist, der wirklich nur berichtet hat, nur Fotos gemacht hat, nur Videos gemacht hat und aber nicht ins Sportgeschehen involviert gewesen ist. Das wäre ja kein Segler, sondern wirklich nur so ein Reporter. Und das hat diesem Rennen auch unglaublich viel gebracht, finde ich.
Ja, und stimmt. Nicht nur, dass der berichtet hat. Ich meine, das war, glaube ich, davor auch schon. Das Event davor. Und dass der jetzt nicht nur ein Schreiber ist, sondern auch ein Drohnenpilot.
Genau, das war die Sache der letzten Ausgabe. Davor war auch schon gigantisch, ne? Coole Fotos, auch coole Videos, genau. Also GoPro-Aufnahmen aus der Gischt. Ja. Und da kam halt das nächste Ding, waren die Drohnen-Videos aus dem Sturm teilweise sogar. Also das war schon gigantisch.
Völlig irre, wenn man das gesehen hat, bei welchen Windstärken die Dinger losgeschickt haben. Und ich kann mir auch noch an ein so ein Video erinnern, wo die ja mit so einer Drohne durch den Niedergang gefahren sind und vorne durch die geflogen sind und vorne durch die Luke wieder raus, ne? Weil sie so ein bisschen Langeweile hatten. Aber das ist, glaube ich, der große Aspekt. Und es war auch der große Unterschied, muss man sagen, Alleinstellungsmerkmal zur Vendée Globe, ne? Also auch gerade damals, weil das war auch noch zu der Zeit, da fuhren die Vendée Globe-Kollegen natürlich alleine da ohne Stopp um die Welt und man hat relativ wenig von gehört, es sei denn, Alex Thompson hat da einen Hubschrauber irgendwo im Niemandsland getroffen.
Das war auch nur einmal, glaube ich, ne? Ja, die Kapstadt oder so. Ja.
Ja, irgendwo sah er da an der Ecke, nachdem sein Folder abgebrochen war, hat man ihn dann doch sehen und dann war dann die französische Marine und dann von so einer Insel, wo die einen Stützpunkt hat. Also das waren dann so die Highlights und von den Volvo Ocean Racern kamen dann ständig unglaubliche Bilder, jetzt flimmern die mir teilweise immer noch über irgendwelche Social-Media-Kanäle. Mhm. Und das war natürlich irgendwie ein Höhepunkt, abgesehen davon, dass das eben auch sportlich ein Höhepunkt war. Also man sieht das ja immer schon an den Teams oder an den Seglern, die da mitmachen. Da waren die America's Cup Stars dabei, ne? Peter Burling, kann sich erinnern, und sein kongenialer Partner Blair Tuke, der war ja dann, also Peter Burling war doch bei Brunel und Tuke war, ich glaube, bei Mapfre war der. Ja, genau. Also dass sich diese Welten, dieser Stars, über die wir ja gerne berichten, da sich so zusammengeschoben haben und dann in engen Rennen. Naja, das war der Stand und ich glaube, es war auf dem Höhepunkt. Aber dann hat Volvo eben abgesagt oder haben gesagt, wir machen es nicht mehr weiter.
Die Frage ist, ob es der richtige Zeitpunkt gewesen ist, quasi auf dem Höhepunkt aufzuhören. Ja. Aber es war ja auch so, dass es das erste Mal richtig, also die letzten beiden Ausgaben, das war einfach Ocean Race, das sage ich jetzt mal, mit diesen medialen Sachen. Das war das erste Mal, dass auch diese Offshore-Sachen, die eigentlich sonst immer unglaublich weit weg waren für uns Zuschauer, näher gekommen sind. Das war das erste Mal, dass man wirklich auch verfolgen konnte und mitfiebern und mitleben konnte. Davor gab es auch schon einen Tracker und so, aber es war halt immer nur so, war halt ein Tracker. Es war halt irgendwie ein Punkt auf einer Karte. Und durch diese Aufbereitung in den Medien war es halt irgendwie greifbar geworden einfach zum Mitfiebern. Und das hat sich ja, das eben schon in Social Media gesagt, ne? Also das Volvo Ocean Race hatte mit Abstand die höchsten Zugriffszahlen im ganzen Social Media Bereich. Also gigantisch war es damals.
Ja, es war richtig toll. Ich meine, dazu kam auch die Geschichte, wenn du dich an das Rennen davor noch erinnerst. Erstens haben sie es eingeführt, diese One-Design-Klasse, wo es auch alle gedacht haben, oh, jetzt nur noch One-Design, die Design und die Konstrukteure dürfen nicht mehr. Das wird bestimmt total langweilig. Nein, also langweilig sowieso nicht, weil alle Boote jetzt auf dem Papier gleich schnell waren. Aber die sind halt, da gab es ja völlig irre Konstellationen teilweise, auch ganz knappe Zielanläufe in der Flaute durch die, also ich mag ja, ich bin Fan vom One-Design-Segeln ohne Frage und ich fand das auch toll, dass sie das gemacht haben, aber ja, für viele fehlte da so ein Aspekt, aber das war natürlich der Grund dafür, dass es sportliche Spannung kommt eben nochmal oben drauf, ne, wenn du, klar hast du tolle Southern Ocean Videoaufnahmen aus dem Niemandsland, die du sonst vielleicht nicht hattest. Aber wenn es dann auch noch Sport auf Messerschneide ist, das war alles perfekt. Und dann hatten sie ja noch, nicht in das, also auch das Frauensegeln hatte dann nochmal einen ganz anderen Aspekt bekommen. Ich glaube, mit der Frauenquote, die Quote, die war zwar auch vorher, glaube ich, schon da, aber jetzt haben gefühlt sind da schon nochmal erfahrene Frauen wie Caroline Brouwer, weiß ich, die Holländerin, die ist ja auch zur Seglerin des Jahres danach gewählt worden, Superstar auch aus der Olympiaszene schon vorher. All die, das sind auch richtige Machertypen da gewesen, ne? Also nicht irgendwie durch wenig Erfahrung nur irgendwie mitgenommen, sondern die mussten da richtig was leisten und das hatte so viele Aspekte.
Ja, auch für die Sponsoren auch natürlich riesig, ne? Das ganze Coverage, was es damals gab. Also eigentlich hätte man es. Ich frage mich halt irgendwie, was ist denn schiefgelaufen? Also Volvo ist ausgestiegen. Eigentlich war das ja ein Projekt oder eine Veranstaltung, die einfach nicht mehr schieflaufen konnte, so wie sie aufbereitet gewesen ist. Und dann kam alles durcheinander.
Man weiß es natürlich nicht so, ne? Also dahinter, die sind ja auch jetzt nicht aus Spaß ausgestiegen. Klar ist es ja auch immer für so eine Automarke auch eine andere Geschichte. Hat man da genug rausgepresst oder dann Wirtschaftskrise und kriegt man da noch genug bei raus und kommen genug Teams an die Startlinie? Es war ja auch schon immer auch ein Kampf, bis dann die Teams sich da committed haben zu einer Kampagne. Und Fakt ist, sie sind da raus, die genauen Hintergründe weiß man jetzt nicht, kenne ich zumindest nicht. Sollte ein Neustart werden. Und ja, dann die hatten ja auch die Rechte an der ganzen Veranstaltung, das ist dann verkauft worden an ein schwedische Paar, hätte ich jetzt zwar gesagt, zwei Kollegen, die auch selber schon Ocean Race gesegelt sind, Richard Brisius und Johan Sahlén, das sind schon bekannte Segler, auch gerade für schwedische Kampagnen im Volvo Ocean Race gewesen und naja, die hatten jetzt die Aufgabe, das dann am Leben zu halten und haben sich die Aufgabe selber gestellt und ja, das gestaltete sich wohl schon schwierig. Wobei, das waren die jetzt eigentlich in der Zwischenphase. Stimmt, da gab es ja noch, hier Mark Turner hat er das übernommen danach. Das ist ja der auch die Extreme Sailing Series damals aufgebaut hatte mit den Katamaranen und auch lange gefahren hat. Aber der wollte ja auch wirklich den total radikalen Wandel. Der wollte ja einen neuen, weil klar, man musste schon sehen, das parallel war ja die Vendée Globe mit den Foilern, damit mit Alex Thompson, der irre Zweikampf da, wo ihm dann das Foil abgebrochen ist. Und also diese Foiler. Und dann hast du, dagegen sehen dann die Volvo Ocean Racer schon fast oldschool aus, ne? Und ob das dann nochmal so, man das so hätte weiterziehen können, während die Entwicklung der Imoca-Klasse schon weiter, es ist schon eine Konkurrenzgeschichte gewesen. Jetzt hat das vor dem Hintergrund hat Mark Turner also auch immer nochmal einen radikalen Wandel der Bootsklasse nochmal angestrebt. Ich glaube, der wollte auch One Design, aber dann eben auch so mit Foilern, und das war wohl alles zu teuer, zu irre, das wollte auch keiner mitgehen. Er ist jedenfalls dann irgendwann auch raus. Und dann kam es dann zu dieser Annäherung an die Imoca-Klasse, also dieser neuen Schweden-Besitzer, die wollten dann eben diese, das nah dran an der Imoca-Klasse haben, mit der die Vendée des Globes gesegelt wird, und haben auch die One-Design-Klasse noch daneben bestehen lassen. Die gibt's ja nun schon, 8 Boote, die können auch wieder bestückt worden. Ja, und das ist jetzt im Grunde so der Status quo. Am Anfang war schon, klar, die Idee ist ja ganz nett. Du hast dann eh schon eine Imoca-Flotte, die alle ganz gut sind. Und dann fahren die eben nicht nur Vendée des Globes, sondern irgendwann dann auch nochmal mit 5 Leuten so eigentlich Crew und in Etappen um die Welt. Aber jeder, der da ein bisschen Ahnung von hatte, der hat dann auch bestätigt, ich weiß noch damals Bertrand Passé, so ein Franzose, der sofort dieses Argument zerstört hat, nach dem Motto, dann können wir ein Boot nehmen und beide Events gewinnen. Das stimmte nicht, weil du mit Crew brauchst ein bisschen, na klar, da weiß jeder, brauchst ein bisschen mehr Platz. Aber die sind ja dann auch eine andere Etappenwahl, gerade wegen der Sponsoren gesegelt. Die sind ja dann nach Asien, China, weil da auch die, oder damals Abu Dhabi war sicher, also diese Asien-Etappe, die war ja nun etabliert. Da segelst du aber dann wieder über den Atlantik, durch Flaute, hast einen höheren Kreuzanteil. Das heißt, die Boote müssen anders designt sein. Während du bei der Vendée des Globes hauptsächlich Foils und Raumschutz über die Wellen knallst, musst du da eben auch ein bisschen wenig Wind und Kreuz und mehr oder Vorwindanteile auch, also wirklich genau von hinten der Wind, wo du dann eben nicht vollst. Und das hat dann wieder Einfluss aufs Design, muss ein bisschen andere Flügel haben, und deshalb funktionierte diese Idee nicht, und so ist es eigentlich so ein bisschen, waren immer Anmeldungen da, aber keine so richtig finalen, und im Endeffekt stehen die ja auch immer noch da, aber man merkt so, dass das Interesse irgendwie so ein bisschen bröckelt, und ich habe jetzt die Geschichte eigentlich auch nur gemacht, ist ja nur ein Indiz dafür, was eigentlich alle so ein bisschen verfolgen, nämlich es gab eine neuseeländische Initiative, die sich bei den eins von diesen One-Design-Booten offenbar ja gekauft hat, nämlich von den Volvo 65, die da auch schon mit gesegelt sind und trainiert haben. Und die haben jetzt den Stecker gezogen, haben gesagt, nee, wir schaffen das nicht, wir können nicht, kommen nicht an die Startlinie, weil uns das Geld fehlt. Und das ist natürlich so ein Zeichen dafür, dass das ganze Konstrukt irgendwie alles nicht funktioniert. Es ist noch ein bisschen ein spezieller Fall, weil sie sagen auch, ja, ein Punkt ist, wir haben eben über den Kurs gesprochen, also die Organisatoren haben schon darauf reagiert, ein bisschen auf die Kritik der potenziellen Teilnehmer, indem sie diesen Asienteil inzwischen auch weggenommen haben, sondern es gibt jetzt so eine Königsetappe von Kapstadt durch den Southern Ocean wirklich bis nach Brasilien, also genau da, wo letztes Jahr sich auch die Vendée Globe entschieden hat. Und damit will man diese Vendée Globe Skipper, da gibt's ja, muss man sagen, parallel ist das ein irrer Aufschwung, nach wie vor 13 Neubauten gibt's für die nächste Vendée Globe. Ja. Und auch ein Boris Herrmann hat gesagt, das macht Sinn, kann Sinn machen, jetzt eben für die Vorbereitung der Vendée Globe ein neues Boot, das jetzt gebaut wird oder jetzt auch fertig ist, dann auf das Ocean Race mitzumachen und dann diese Etappe da unten im Southern Ocean, über die man wenig weiß, also die Designer wissen wenig, haben wenig Daten, wie diese Wellen da genau funktionieren und können sich in den Computer hauen. Das heißt, es ist dann als Teil für die Vendée-Kampagne strategisch interessant, dieses Ocean Race mitzumachen. Und nun ist aber dabei auch eben bei der neuen Kursführung der Stopp in Auckland gecancelt worden. Und das ist natürlich, wissen wir selber hier auch mit Kiel und so, für ein neuseeländisches Team, wenn es da keinen nationalen Aspekt hat, auch für Sponsoren, dann tödlich. Also vielleicht hoffen wir immer noch, vielleicht ist es ein Einzelfall, weil Auckland jetzt wegfällt, sind denen die Sponsoren weggebrochen. Aber
na gut, aber Punkt 1, was ich mal so ein bisschen komisch finde, das ist wirklich eigentlich schon fast verzweifelt von den Organisatoren, dass die jetzt Es gibt ja andauernd Änderungen im Kurs momentan. Also es gab ja davor schon hier und da Anpassungen an den Kurs. Dann wurde jetzt was gestrichen, dafür diese Southern Ocean-Etappe hinzugefügt. Asien ist weggefallen. Kiel ist hinzugekommen als Flyby. Segeln quasi einmal in Kiel dafür rein, um eine Tonne
rum. Was natürlich cool ist.
Ne? Ist natürlich cool für uns, dass wir die mal sehen können.
Stimmt.
Aber es wird irgendwie verzweifelt versucht, irgendwie dieses Rennen wieder attraktiv zu gestalten. Und wenn ich mich das so anhöre, was die anderen Skipper so sagen, dass sie das irgendwie als Vorbereitungsrennen nutzen wollen, ist doch eigentlich, ist es ja auch, die Richtung finde ich falsch, ehrlich gesagt. Es einfach kommt das eigentlich coole Ocean Race Rennen, was irgendwie auch so ein Offshore-Höhepunkt gewesen ist, eigentlich zum reinen Vorbereitungsrennen für die Vendée. Das können sie eigentlich auch nicht wollen. Dann wird es ja quasi einfach nur noch eine Larifari-Veranstaltung, wo Leute ihr Material testen wollen und nicht unbedingt um den Sieg mitsegeln.
Nee, natürlich, das will keiner. Das ist jetzt eher eine Möglichkeit, um gegenzusteuern, um es irgendwie den, überhaupt stattfinden zu lassen. Das, so sehe ich das aus der Entfernung. Also die Entwicklung, die du schon gesagt hast, das ist jetzt Status quo. Also es gibt die Vendée Globe, muss man sagen. Die hat aber jetzt, die hat von sich aus nach diesem Riesenerfolg der vergangenen Veranstaltung einfach einen Riesensprung nochmal gemacht. Da ist noch nie so viele Neubauten zu dem Zeitpunkt und so viele gute Skipper dabei. Das macht ja auch großen Spaß. Und bloß vor dem Hintergrund, jetzt auch mit Corona natürlich, war auch ein großes Problem oder ist ein großes Problem für eine Regatta, Weltregatta mit Etappenstopps. Ne? Also, die haben es ja schon um ein Jahr verschoben, hinken da immer hinterher und dieser Move jetzt sich irgendwie an die Mokka-Klasse, an die Vendée dran zu hängen, scheint so ein bisschen um die Ohren zu fliegen. Ist schade,
ja. Und wie viele Teilnehmer gibt es jetzt noch? Also wer plant, alles an den Start zu gehen?
Ja, es gibt ja immer so eine ominöse Liste. Wie gesagt, es gibt ja diese in der einen Klasse, bei den One Designs gibt es ja nur 8 Boote, die gebaut wurden. Da war jetzt eins davon, hatten eben die Neuseeländer, die haben jetzt zurückgezogen, das heißt, sind noch 7 und dann stehen da immer noch 7 auf der Liste. Die sind ja teilweise auch schon beim Ocean Race, bei diesem Ocean Race Europe gestartet, also Polen und Holland. Holland hatte sogar mit 2 Teams dabei, Portugal, Mexiko hatten wir auch schon vorgestellt, aus Litauen ist ein Team dabei. Aber das sind jetzt auch, man weiß, da hört da so wenig von, das sind alles, also Österreich darf ich natürlich nicht vergessen, ein ganz spannendes Projekt. aber es sind ja eben dann nicht wie beim letzten Mal, da war ein Charles Cordelier bei Dongfeng, also die großen Namen des Segelsports, wir hatten eben über die America's Cup Jungs gesprochen. Die sind da jetzt alle nicht dabei. Bauer Becking, der eigentlich für Holland starten sollte, war jetzt beim Europe Race da für Polen an Bord. Und das versteht man alles nicht so richtig. Ich befürchte, dass das, die werden da schon rumfahren. Das wird wahrscheinlich einfach, die Boote gibt's ja nun, aber es wird jetzt, ist weit davon entfernt, von diesem sportlichen Anspruch, wie beim letzten Mal. Ja, und auf der anderen Liste für die Imokas, ich glaube, da stehen 14 Teams drauf, wo ich aber von keinem glaube, dass das fix ist, beziehungsweise doch ganz diese 11th Hour, die Amerikaner, die haben ja von früh, die haben extra schon ein Boot dafür gebaut, aber es ist das einzige Boot, das dafür gebaut wurde bisher. Die genau sagen, so macht man das ja auch eigentlich. Und die müssten jetzt fertig sein. Jemand, der aktiv dieses Ocean Race gewinnen will, der hätte jetzt ein Boot fertig haben müssen, damit er auch noch trainieren kann damit. Also die machen das schon sehr professionell, haben aber keine Gegner. Und natürlich kann Boris Herrmann, das mit auf der Liste hat, der kann da auch eine gute Rolle spielen, hat ein tolles Schiff, gehe ich mal von aus, dass er eins haben wird. Und auch Thomas Rouillon, sagt, der jetzt gerade Transat Jacques Vabre gewonnen hat, der will da auch immer mitmachen. Der hat ja auch beim Ocean Race Europe mitgemacht. Also die finden das alle irgendwie durchaus interessant. Aber da hat sich noch keiner so richtig committed. Wir müssen nachher warten. Und wir dürfen auch das deutsche Team nicht vergessen, Offshore Team Germany. Für die das alles sehr schade ist. Ich meine, die suchen gerade nach Geldgebern. Das wäre natürlich toll, wenn da diese Regatta jetzt megamäßig gehypt wird und dann jeder Sponsor da auch will. Und das kann auch für ein deutsches Team nach wie vor eine ganz tolle, kann ja auch eine Chance sein, wenn du dann plötzlich ganz vorne irgendwie mitsegelst, bei so einem Ding mit so einer Historie.
Aber es wird sicherlich nicht einfacher. Und die müssen ja auch noch, die wollen ihr Schiff, das hat ja keine Foils, wollen es dann eben auch mit Foils nochmal bestücken, umbauen und warten auch länger. Sind da so ein bisschen in der Warteschleife. Die war natürlich ganz toll, dass Kiel da committed ist. Also ich bin gespannt, wir wollen es mal nicht allzu schwarz malen und hoffen, dass es eine gute Veranstaltung bleibt, aber ist noch nicht so positiv gerade im Moment.
Ja, Daumen drücken.
Ja.
Wäre ja schade, wenn das Rennen irgendwie dann nicht mehr stattfinden kann. Also es ist
ja. Ja, find ich auch. Und es ist ja auch gerade, man muss ja auch nochmal sagen, diese wir sprachen eben über den Frauenaspekt. Also es gibt ja wirklich, das wäre das dritte Ocean Race und es sollen ja auch, ist ja auch wieder eine Frauenquote eingeführt. Inzwischen gibt es die ersten Male mitgemacht haben, dass bei Frauen an Bord des Ocean Races ist ja eher immer eine Frage der fehlenden Erfahrung gewesen, weil es eben so lange halt nur Männer gemacht haben, Ocean Racing. Ne? Und das war so ein Fenster für Frauen, da eben auch Aktivität zu zeigen. Und nun muss man sagen, das ist sogar ein Beispiel, das neuseeländische Team, das jetzt eben gerade abgesagt hat. Das ist von einer Frau, die Emily Cook, glaube ich. Die auch dabei war. Die hat dieses Projekt auf die Beine gestellt. Also das wäre da eigentlich noch mal trauriger, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Und die Möglichkeit ist dann jetzt eben weg. Klar gibt's bei der Warning Group auch Frauen, gute Frauen. Aber ich meine nur dadurch, da waren ja teilweise zwei, drei, es gab ja so ein Frauenteam, das damals beim Ocean Race dabei war. Das sind einfach immer mehr, die Erfahrung haben und die so ein bisschen Vorreiterfunktion sind, dass sich andere das auch zutrauen. Und das ist nun mal ein größeres Problem von unserem Segelsport, dass beim Frauensegeln ja einfach nochmal viel Nachholbedarf ist, obwohl das überhaupt gar keinen Grund gibt, dass gerade beim Segelsport Frauen da benachteiligt werden. Außer Erfahrung. Naja, wir werden sehen. Wir werden das verfolgen.
Genau. Und
gut, unser zweites Thema für heute ist Anti-Fouling im weitesten Sinne. Wir haben nämlich gerade auf Segelreporter über eine neue Waschstraße in Frankreich berichtet, die das Anti-Fouling ersetzen soll. Es ist nicht das erste Projekt dieser Art, hat aber trotzdem viele unserer Leser interessiert. Erzählt doch mal, was das genau ist. Also kann man sich es wirklich wie so eine ganz normale Waschstraße fürs Auto vorstellen? Und wie, also funktioniert das wirklich? Kann das Anti-Fouling wirklich ersetzen?
Das ist halt die große Frage. Die Frage ist eben auch, ob man mit so einem System auch eine Infrastruktur aufbauen kann, wo es halt immer überall möglich ist. Wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, es gibt dieses Prinzip dieser Waschstraße für Boote schon länger. Wir haben das erste Mal bei Segeln, glaube ich, so vor 10 Jahren darüber berichtet. Da gab es schon eine Anlage in Schweden. Die gibt es, glaube ich, immer noch, wo man die ersten Versuche mit sowas gemacht hat. Also im Prinzip fährst du mit dem Schiff in so eine Art Box rein und dort wird quasi das Wasserschiff einmal abgeschrubbt. Was eigentlich auch sehr umweltschonend ist, weil im Prinzip du hast nämlich keinen Anti-Fouling mehr drunter, sondern eigentlich nur eine Hartlackschicht. Und da wird dann quasi mit den Bürsten schieben oder schaben dann quasi halt den Bewuchs, der da ist, runter.
Ja.
Von daher ist es auch alles biozidfrei und auch umweltverträglich. Wäre ja schön, wenn das funktionieren würde. Was ich immer das Problem sehe bei sowas, ist einfach die Infrastruktur. Also wir brauchen dann quasi halt ein Netz von Waschstraßen.
Man muss es dann ja regelmäßig machen.
Weil sobald du halt mit dem Schiff ohne Anti-Fouling im Wasser liegst, kommt der Bewuchs über kurz oder lang, meistens eher kurz, je nachdem, in welchem Wasser du gerade bist, hast du wahrscheinlich die Pocken dran oder auch irgendwelche Algen. Deswegen musst du das wirklich regelmäßig machen. Es sind mit Kosten verbunden, diese Waschstraße. Ich glaube, wenn du das ganze Jahr benutzen möchtest, musst du 150 Euro bezahlen. Finde ich jetzt nicht so viel. Also ein guter Anti-Fouling-Anstrich, der kostet auch bis 150 Euro, 200 Euro.
Ja, wobei ich gucke, ich glaube, 3 Wäschen sagen sie 150 Euro. Ne? Wobei die sagen Flatrate 450 Euro. Das ist dann schon mehr. 50 Euro,
ein bisschen mehr.
Naja,
Muss man überlegen, ob es einem das wert ist. Also im Prinzip tun wir mal was Gutes für die Umwelt. Weil wir haben ja immer noch das Problem bei Anti-Fouling, also bei Bewuchsschutz, dass da immer ein Biozid mit drin ist. Eigentlich in 90% der Produkte ist da immer ein Biozid mit drin. Ne? Es gibt da verschiedene Arten. Es gibt das selbstbildende Anti-Fouling. Wird die Schicht quasi immer weiter abgeschliffen. Und dadurch ist sie auch immer glatt, muss aber jedes Jahr aufgefrischt werden. Dann gibt's halt das Hart-Anti-Fouling, das ist eine härtere Schicht, wo quasi die Biozide in der Farbe gebunden sind. Und das hält so 2-3 Jahre, mindestens eher so 3 Jahre. Und dann wäscht sich das aber auch wieder raus, diese Biozide. Das hat bei allen Antifouls das Problem, dass diese Biozide auf jeden Fall ins Wasser kommen. Also du kannst es gar nicht verhindern. Es geht gar nicht. Deswegen versucht man ja schon seit längerem Alternativen aufzutun, wo halt keine Biozide mehr ins Wasser gelangen. Und eines davon ist halt diese Waschstraße, wo du reinfahren kannst.
Würdest du es machen mit deinem Bötchen?
Jein. Ja, schon. Wenn es das Da wäre das System bei uns in Holland zum Beispiel, würde ich das machen, weil in Holland ist es zum Beispiel so, dass du kein starkes Antifouling brauchst, aber im Eiselmeer auf jeden Fall, weil es nicht so viel Bewuchsdruck gibt. Von daher wäre sowas natürlich ganz schön. Es gibt ja auch schon so Roboter, die du ins Wasser schmeißen kannst und dann mit der Fernsteuerung quasi über das Wasserschiff schicken kannst, dann machen die das auch in der Bürste sauber.
Das ist doch cool. Ja, das hätte ich auch gerne.
Ja. Aber ja. Mit meinem Schiff zum Beispiel immer Sorge, dass irgendwas dabei kaputt geht. Also es ist, sei es zum Beispiel jetzt ein Rumpfdurchbruch, der drin ist, halt irgendwie für die Logge oder so, dass es da irgendwie abgeschert wird oder dass der Propeller da irgendwie Schaden nimmt. Wahrscheinlich ist es jetzt unbegründete Sorge von mir. Wahrscheinlich geht's reibungslos. Im Prinzip, so ein Propeller müsste ja eine Bürste eigentlich mal aushalten. Ich würde es vielleicht versuchen, aber das Problem ist einfach nur, wenn du sowas versuchen möchtest, dann musst du quasi auch vorher natürlich alles an Antifouling, was drauf ist, abtragen auf jeden Fall, weil sonst bürsten das ja wieder ins Wasser rein, ja, hast du wieder den gleichen Mist wieder im Wasser. Deswegen musst du, wenn du dich dazu entscheidest, musst du quasi auch das ganze Unterwasserschiff einmal abziehen und quasi eine neue Schicht aufbauen, also das ist halt eine Lackschicht oder was ähnliches, da gibt es auch extra Anstriche für diese Art von Waschstraßen. Aber das musst du einfach machen. Und das ist natürlich ein Haufen Arbeit, den du reinsteckst, auch Geld, den du reinsteckst. Und am Ende bist du damit nicht zufrieden. Und da musst du wieder von neu anfangen und wieder irgendwie was anderes auftragen. Das ist aber übrigens bei allen Alternativen zum Antifouling momentan so. Das alte muss erstmal runter, bevor du was Neues austragen kannst. Es gibt ja auch jetzt Antifoulings von Hempel, Silic One. Das ist ja auf Silikonbasis. Da wird da quasi eine Oberfläche erzielt, die halt so glatt ist, dass die Mikroben oder die Wasserlebewesen da nicht drauf haften können. Das Problem da ist auch wieder, du musst halt immer so ein bisschen Geschwindigkeit im Schiff haben, das Schiff muss bewegt werden, damit die wieder weggespült werden. Und das geht natürlich erst ab einer bestimmten Knotenanzahl, die du halt irgendwie ins Wasser bringst. Deswegen ist es schon wieder bei kleineren Schiffen jetzt eher nicht so vorteilhaft. Also es funktioniert wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht kannst du auch einmal dann drauf beim Kran, einmal mit dem Lappen drüber, ist alles wieder sauber. Aber du musst halt immer in Bewegung bleiben. Und das ist auch bei, also es gibt auch diese Folie mit dabei, die du auftragen kannst. Das ist aber das Gleiche. Du musst halt immer irgendwie Reibung erzeugen durch Fahrt durchs Wasser und da hakt es auf euch manchmal.
Ja, ich habe mich jetzt auch gewundert, dass, wie du schon sagst, vor 10 Jahren, ne, war das große Ding und dann dachte man, das ist jetzt die Lösung, weil da war ja auch dann mit Antifouling, was ist dann, kupferhaltig, ne, auch, oder?
Ist auch mit drin. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Copper Shield oder Copper Coat, wie das heißt.
Ja.
Da trägst du ja quasi eine Art Epoxidschicht mit viel Kupferanteil auf. Und das soll ja finden, dass ich da was festsetzen kann. Das haben die ja früher schon gemacht. Früher wurden die Schiffe ja als Schutz für den Schiffsbohrwurm mit Kupferplatten beschlagen, die Holzrümpfe.
Ja,
das war ganz früher so.
Die ganzen Häfen aufgefressen haben. Den Bohrwurm habe ich auch mal geschrieben.
Genau, und deswegen gab es ja früher diese Kupferplatten. Die sollten eigentlich schützen, dass der Rumpf nicht aufgefressen wird, aber hatte auch den Nebeneffekt, dass ich da auch wenigstens dran festsetzen konnte.
Ja, eben, das hatte ich so im Hinterkopf, dass es damals, als das quasi noch mir viel klarer wurde, haben sie doch auch Tests gemacht in irgendwelchen Häfen, eine unglaubliche Belastung irgendwie von dem Zeugs und dass der Druck dann im Grunde größer wurde, dann auch Verbote ausgesprochen wurden. Dann kamen so diese Alternativgeschichten der Waschstraßen irgendwie aus, gab ja auch mehrere, aber da hat sich irgendwie nichts so richtig durchgesetzt.
Bisher nicht,
ne? Ja, und da das jetzt tatsächlich nochmal kommt, klar, man muss dazu sagen, diese Anlage, die ist auch in so einem Riesenhafen in Les Sables, also da, wie du schon sagst, Infrastruktur ist wichtig, aber wenn da natürlich ganz viele Yachten liegen, ich meine, das ist glaube ich so ein 1000-Yachten-Hafen oder ich weiß gar nicht, wie groß das Ding ist, aber dann hast du natürlich auch als Waschstraßenbetreiber eher die Möglichkeit, dass das funktioniert, ne? Muss ja auch irgendwie ökonomisch stimmen, aber auf der anderen Seite habe ich auch so das Gefühl, und das bestätigst du ja auch, dass der Druck auch auf diese Biozid-Geschichten einfach größer wird, dass man also erwarten muss, dass mehr Verbote ausgesprochen werden, beziehungsweise andere oder Auswege geben muss halt. Und das ist jetzt halt die Frage, kann das
kann das sowas sein. Natürlich, wenn du jetzt, wenn du sagst Infrastruktur, ich mache einen Turn, dann ist es doof, ne? Für den, der hier vielleicht nur von seinem Hafen aus immer den Wochenendturn macht und wieder zurück.
Ja. Da ist das schon okay. Ja. Aber das, wo ich es auch sehe, ist im Regatta-Bereich zum Beispiel, finde ich das auch sehr attraktiv, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. So im Prinzip, wenn du halt irgendwie Antriebsfolgen drauf hast, das bremst ja teilweise auch immer so ein bisschen ab. Aber wenn du dann irgendwie eine Hochgangsschicht am Unterwasserschiff hast, ist natürlich besser. Und dann kannst du halt voll Regatta einmal da durchfahren und hast du wieder ein sauberes Unterwasserschiff, was du jetzt nicht unbedingt aufbereiten musst.
Ja. Das ist ja immer verboten sogar. Während der Regatta legst du das Schiff ins Wasser und dann darfst du nicht tauchen, nämlich. Ja. Weil das sonst jeder machen müsste. Bei größeren Regatta ist es sogar, glaube ich, wo es erlaubt ist. Dann gibt es ja schon Leute, die dann immer mit Tauchausrüstung da stehen und den Salzet und was und dann gehen die irgendwie einmal rum. Was natürlich. Aber ich sehe mich auch immer nur, wir haben ja auch teilweise segel ich ein bisschen Drachen hier auf der Alster, wenn wir dieses Ding dann rausholen und was da für ein Rotz irgendwie drunter ist und wir das nur in den Kran hängen und dann das da runterschrubben, aber man will auch gar nicht wissen, was da dann alles so drunter hängt. Klar, wäre cool, wenn es irgendwas gäbe, was nicht giftig ist und was trotzdem unsere lieben Mitorganismen wo die keinen Geschmack drauf haben, ne? Die können sich ja irgendwas anderes suchen, aber es ist noch nicht gefunden, ne?
Ja, es gibt ja, gab es früher immer, sagen sollen, Melkfett nehmen oder das war's, oder irgendwie Chili-Pulver mit reintun in Lack oder sowas. Da gibt's ganz viel. Hört
sich nach Voodoo an. Ja, ja.
Chili könnte vielleicht sogar funktionieren, weil es ja quasi so irgendwie Schmerzrezeptoren auslöst und so. Ob das jetzt auch irgendwie winzig kleinen beim Muscheln Boot oder Pocken so funktioniert, weiß ich jetzt nicht.
Beim Boot bestimmt. Es hat ja auch eine Seele.
Ja, genau. Na, ob das jetzt so funktioniert, ich weiß es nicht. Aber man muss auch sagen, es gibt immer mehr Entwicklungen in diesem Bereich und auch der Biozidanteil in den Antifungs, der wird immer weiter reduziert. Ne? Man guckt ja, dass man das Level erreicht oder an Biozid im Antifungs, was irgendwie halbwegs noch okay ist. Aber da muss, glaube ich, noch mehr passieren. Und auch gerade für die große Schifffahrt, für Berufsschifffahrt und sowas, die haben quasi nur noch andere Richtlinien, die dürfen viel mehr darauf klatschen und sowas, vielleicht wissen.
Ja, klar.
Im Großen und Ganzen wahrscheinlich noch viel, viel mehr belastet als unsere kleinen Fahrtenschiffe. Aber wie gesagt, so eine Waschstraße kann ein richtiger Schritt sein, aber dafür musst du halt auch überall die Möglichkeit haben, wenn du unterwegs bist, das Ding auf jeden Fall zu reinigen. Also wenn das nicht da ist, dann machst du es auch nicht.
Ja, vielleicht kommt das ja. Vielleicht ist es ja der erste Schritt.
Ja. Wäre schön, wenn das wirklich mal funktionieren würde und wenn man halt irgendwie sowas öfter mal sieht oder halt noch mehr Alternativen, auch brauchbare Alternativen halt, ne, die wirklich funktionieren, wenn die mehr in Mode kommen und die viele natürlich auch aus Gewohnheit, die pinseln jedes Jahr das Gleiche drauf, weil sie es kennen und wissen, dass es funktioniert. Und dieser Schritt halt zu was Neuem muss auch mehr erstmal getan werden. Dafür braucht es irgendwie Erfahrungsberichte von uns zum Beispiel.
Du kannst Vorreiter sein.
Ich kann Vorreiter sein, wenn ich möchte.
Stimmt. Ja, oder halt der Gesetzgeber macht Druck. Ne?
Das kann natürlich auch die Möglichkeit sein. Ganz schnell, aber das, wie gesagt, das Problem ist immer, bevor du sowas auftragen kannst von diesem neuen System, da musst du halt immer erst alles runterholen. Das ist natürlich für viele ein Hinderungsgrund einfach.
Deshalb kannst du das ja machen. Du machst das dann für alle unsere Leser quasi vor und ja.
Ich habe wirklich schon überlegt, ob ich überhaupt was auftragen soll bei mir im Eismeer, ob das nicht wirklich reich ist, einmal mehr rauszuholen und sauber zu machen. Aber das ist auch so, man traut sich ja einfach nicht, ne? Das ist auch das Ding.
Naja. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt.
Dann geht's weiter mit einer Gewichtsdiskussion, die bei den IQ-Foilern entstanden ist. Carsten, du hattest auf Segelreporter ja unter anderem über die wirklich recht krasse Gewichtstransformation, nenne ich es jetzt mal, eines niederländischen Surfers berichtet, der vom dünnen Hering quasi zum Schwergewicht geworden ist. Erzähl mal, was dahinter steckt.
Ja, es war eigentlich ganz spannend. Ich wollte eigentlich nur kurz was schreiben über unseren deutschen Surfstar Sebastian Kördel. Die haben also ihr erstes, während alle noch trainieren, sagen wir in den Olympiadisziplinen, sind die Surfer, haben da schon größeren Wettkampf gemacht. Wo war das? Ich glaub, Lanzarote. Die IQ-Foiler, naja, und da konnte man schon so ein bisschen abstellen. Das ist ja jetzt, ich finde die Situation jetzt gerade ganz spannend, weil so lange ist es auch nicht mehr hin, bis zum nächsten Olympia. Dann gibt es eine neue
Olympiadisziplin, nämlich die Windsurfer gab es zwar schon vorher, aber jetzt gibt es eben ein anderes Brett. Und das ist ja ein Foiler, dieser IQ-Foiler geworden. Mhm. Und das heißt, im Unterschied zu vorher, wo man das ja eher so teilweise, gerade bei wenig Wind, waren diese RSX-Surfer, waren ja Verdränger, also die sind nicht zum Surfen gekommen. Und dann war der Antrieb, man konnte ja nicht sagen, okay, wir segeln nur ab, weiß ich nicht, ab wann die anfangen zu surfen, ab 15, 14, ob die schon ab 12 Knoten surfen, keine Ahnung. Dann war das eher, haben wir auch viel drüber geschrieben, so eine, manche haben es abfällig Luftrudern genannt, also das sieht ja auch dann auch, der Surfer steht dann auf dem Brett und reißt ständig an dem Gabelbaum und bringt dadurch das Achterleak vom Segel zum Fledern, haben wir immer gesagt, das heißt, es schwingt vor und zurück, dadurch erhöht man die Strömung des Windes am Segel und verschafft sich mehr Vortrieb. Und der eine, der das macht, der ist eben ein paar Knoten schneller und der andere, der nicht mehr kann, draufsteht, der ist eben langsamer. Das heißt, das war der eine Aspekt, um schneller RSX-Surfer zu werden, also viel Kraft und Ausdauer, möglichst über so ein ganzes Rennen. Mhm. Der andere Aspekt war halt Gewicht, weil man kann sich vorstellen, dieses Fledern und Reißen, das funktioniert nur, wenn du eben auch nicht tief im Wasser liegst, sondern wenn du richtig tief im Wasser liegst, dann hast du mehr Reibung am Brett, am Boot, kann man ja übertragen, und kommst eben nicht so schnell vorwärts. Das heißt, es gibt immer, manche denken immer, wir sprechen über Gewichtsklassen, aber es ist es ja nicht, es gibt eine optimale Körpergewicht und auch Körpergröße für bestimmte Segeldisziplinen. Mhm. Und das hat sich eben bei den Surfern so ich glaube, das war eigentlich unter 70 Kilo. Und dann möglichst 2 Meter. Das ist ja ganz cool. Da, weil du dann einen schönen langen Hebel hast. Und wenn ich dann bei Starkwind dann eben raushängen kannst, also obwohl du so leicht bist und dann eben das Gegengewicht nicht aufbringen kannst, wenn du dann dafür aber dann lang bist und groß bist, kannst du mit der Hebelwirkung das fehlende Gewicht im Grunde ausgleichen. So haben sich eben sehr leichte Spitzensurfer oder andersrum, die Spitzensurfer haben sich zu sehr leichten, großen Menschen entwickelt. Man muss dann tatsächlich sagen, wer nicht die optimalen Maße für eine olympische Segeldisziplin hat, der fällt ganz schnell raus. Er kann sich noch so doll anstrengen, beziehungsweise der muss vorher gucken, klar kann man schon mal einen Erfolg haben, wenn man zum Beispiel als ganz leichter jetzt dann eine Klasse segelt und dann Glück hat, dass bei der einen Weltmeisterschaft dann nur leichter Wind ist, dann kann der Weltmeister werden. Aber dann ist er bei der nächsten WM, wo dann eben nur Starkwind ist, dann wird er eben Letzter. Mhm. Und da kann er noch so ein guter Segler sein. Das heißt, dann will man eher so ein Range, also in der Mitte haben. Und jetzt ist das tatsächlich natürlich ganz spannend zu sehen, wie das sich bei den neuen Disziplinen entwickelt. Und ich fand das nur so jetzt sehr spannend und bin dann eben auch auf das Bild gestoßen von dem Olympiasieger im RSX, nämlich ein Holländer, der das in Japan auch gewonnen hat, Kieran Badlo, der übrigens in der Qualifikation, der holländischen internen Qualifikation für Peking, den anderen Olympiasieger, der auch, glaube ich, Weltmeister war, geschlagen hat. Also die sind beide, also der auch der der absolute Superstar, der hat zweimal Olympischen Spiele davor gewonnen. Und hat quasi in der Qualifikation gesiegt und dann eben auch mit riesigem Abstand in Japan gewonnen. Naja, und jetzt hat der ist eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Plötzlich nimmt man ihm das Sportgerät weg. Nämlich es gibt kein RSX. Und ich gucke gerade auch auf dieses Bild, das habe ich mir nochmal aufgemacht. Und der hat jetzt auch geputzt. Ich habe dann geguckt, wo landet der denn jetzt bei so einer IQ-WM? Der segelt doch bestimmt auch, weil ich weiß, der war einer der Vorreiter, als die Klasse ausprobiert haben, um es überhaupt zu olympischem Material zu machen, gehörte der dazu, die das ausgetestet haben, hat auch gesagt, toll, geile Klasse, macht viel mehr Spaß. Und dann habe ich geguckt, wo liegt er denn bei dieser IQ-Geschichte? Ja, war gar nicht dabei, war auch tatsächlich
gar keiner. Oder na, ganz, ich glaube, einen habe ich gefunden, einen Engländer, der auch olympisch gesurft ist. Der war so hinter 20, beziehungsweise der Franzose, der Silbermedaillen gewonnen hat, der war dann so auch irgendwie um den Bereich ist der gesegelt. Ja, und der Hintergrund ist, die ist ja nicht, dass sie nicht foilen können oder dieses Boot, dieses Brett nicht beherrschen, sondern dass sie einfach zu leicht sind. Und dieser Surfer hat das eben dann, also der Holländer nochmal auf beim Facebook-Post transparent gemacht und ein Foto von sich gezeigt, wie er dann eben aussah als RSX-Surfer, nämlich mit knapp über 70 Kilo. Also das sah wirklich, das, ich meine, das ist auch gesehen, wie so ein, wir haben ja früher gesagt, Biafra. Das darf man wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen. Also der war sehr, sehr ausgemergelt, ja, Hungerhaken, sagt man. Also der müsste wirklich aufpassen, dass sie nichts, dass sie da eben keinen Gramm Fett zu viel haben. Und jetzt, ja, jetzt hat er wohl schon seine 90 Kilo.
Und denke ich, dass es eine Person ist auf den ersten Blick.
Nee, ne?
Das ist schon echt eine Veränderung.
Völlig, völlig irre. Und klar, der steckt nochmal seinen Bauch raus. Und, aber die machen natürlich viel, viel Krafttraining. Und naja, und wenn man das dann sieht, ich habe das auch dann durchgeguckt, Sebastian Kördel, eben der deutsche Star, der da leider ein bisschen Pech hatte im Finale, aber sonst auch zu den Top 5 in der Welt gehört, die auch tatsächlich aus dem Weltcup kommen, das ist ja die Parallelveranstaltung, die bisher nie, zum Beispiel die Weltcupper, wo wir so eigentlich so ein Björn Dunkerbeck und sowas her kennen, Robbie Nash, die nie olympisch gesurft sind, Dunkerbeck, auch nicht, glaube ich, die aber auch, weil sie zu schwer waren, die konnten nie in RSX zahlen und die sind jetzt haben plötzlich das Optimalgewicht als für diese Surfer, für die IQ-Foiler im Grunde auch. Deshalb sind die gewechselt aus dem Parallel-Circuit. Gewinnen auch da. Dieser Goyard, der da gewonnen hat, der Franzose, ist auch in der Rangliste der Weltcup-Surfer, also in der Profi-Surfer ganz vorne. Und ja, die anderen versuchen sich jetzt Richtung 90 Kilo irgendwie zu arbeiten.
Ist es denn da egal, wo das Gewicht dann sitzt?
Naja, es wäre natürlich besser weit oben.
Also eine Bauchgegend oder noch weiter oben?
Ja, schon weiter oben. Also deshalb glaube ich, Brustmuskulatur ist schon gut. Ja. Kann man sich da noch Muskeln hinsetzen. Und aber irgendwann, ja, ist es dann, außerdem muss ich auch noch bewegen können irgendwie. Gehört ja auch. Aber ich finde diese solche Geschichten, naja, das dahinter steckt ja auch unglaublich viel Arbeit. Ist ja nicht, dass die da nur essen oder so. Du kannst ja nicht da nur drauf sitzen, sondern du musst da halt einfach eine andere Spannung haben und andere Entwicklung. Und das kommt einfach mit dazu. Ich kann mich erinnern, ich habe das ja nur nicht, vielleicht bin ich auch deshalb so ein bisschen drauf, habe dieses Thema, hat mich so angesprochen, weil ich das selber mal gemacht habe und habe ja Laser gesegelt, Olympia-Kampagne gemacht und bin dann war der Laser aber nicht olympisch, ein bisschen schlechtes Timing und wurde aber dann der Flying Dutchman war dann olympisch, dann sind wir zu zwei Laserseglern dann in die Flying Dutchman-Klasse mussten wir quasi umsteigen, um die Kaderförderung beizubehalten. Und da ich ohnehin ein bisschen schwerer war als mein Kumpel Willi, bin ich dann auch ins Trapez, also als Vorschauer gegangen und musste dann aber, also Optimalgewicht im Laser war so, sag ich mal, 80 Kilo um den Bereich, sogar teilweise drunter, weil wir sind damals mit Gewichtswesten gesegelt. Und als FD-Vorschutter waren die Typen dann eher so 95 Kilo. Und ich war dann auch jetzt nicht, mit 1,83 hatte ich jetzt auch nicht die Optimalmaße, da ist man dann auch gerne so mit 95 Kilo und 2 Meter, da kannst du schon an der Kreuz richtig Druck machen. Und naja, ich habe es dann auch viel gearbeitet, habe es dann immerhin auf, glaube ich, 92 Kilo irgendwann geschafft zum Höhepunkten. Also wir waren dann auch ganz, ganz, ganz gut dabei, aber ich weiß zum Beispiel hier Knut Frostert, wo wir eben über das Volvo Ocean Race gesprochen haben, der war Olympiasurfer tatsächlich, das war damals noch, was war denn da, ich glaube Windleiter war das noch, das Brett, oder war der auf den, es gab auch so Verdrängerboards, war auch mal olympisch, wie auch, auf jeden Fall Windsurfer-Disziplin, und der ist vom Windsurfer quasi zum FD-Vorschoter, hat er sich hochgearbeitet, also nicht vom Laser wie ich, also es war ja quasi parallel, sondern der, also da waren auch die Windsurfer, hatten so was um diese, weiß ich nicht, unter 70 Kilo,
Naja, und der hatte dann auch nachher seine 95 Kilo, also in relativ kurzer Zeit. Also das springen ja auch einige dann drauf an. Bei manchen wurde dann auch schon Doping vermutet, weil man das konnte, das ist ja oft in diesen Gewichtsklassen, wo dann, weiß ich nicht, beim Boxen oder das ja dann auch irgendwie, das war damals ja ganz krass, aber ich kann nur sagen, ich habe nichts genommen.
Viel Sahnesoße.
Genau. Nein, ja, dann haben wir natürlich auch nichts genommen. Ist nie was, wenn Segler auf der Dopinglist, mit Doping erwischt wurden, dann war das eher so Koksen oder das weiß ich immer mal, wenn das.
Das war mehr so dein Ding.
Ja. Scheiße, sag ich, das ist mich da erwischt. Ja. Also erwischt haben sie mich da irgendwie nie. Ja. Jedenfalls finde ich das ganz spannend und vor dem Hintergrund, ich fand das ist tatsächlich auch am Beispiel dieses Surfers sehr, sehr interessant, weil sich ja nun auch weitere Olympiaklassen da neu gebildet haben. Die Kitesurfer, da wüsste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich glaube, so ganz leicht darfst du da auch nicht sein. Ne? Auf der anderen Seite, ach so, das wollte ich auch noch sagen, hier bei den Surferinnen zum Beispiel hier, ich weiß, unsere Lena Erdil, die ja mit eigentlich die beste Profisurferin auch ist, die ich glaube, die hat tatsächlich jetzt, wo das olympisch wird, da auch eher ein Thema, da, dass sie die optimalen Maße möglicherweise nicht hat. Ich weiß nicht, die Frauen haben kleineres Rig bei den IQ-Surfern. Da weiß ich gar nicht, wo das Optimalgewicht liegt. Jedenfalls hatte die jetzt auch gerade bei dem Event in Lanzarote noch nicht so vorne mitgefahren. Die Frauen, die da ganz vorne stehen, das sieht schon anders aus. Also die sehen, ich weiß es nicht, sehen kräftiger aus, sagen wir mal so, kann ich schwer beurteilen, aber auch da, ne, du kannst ein Top-Sportler sein, wenn das irgendwie nicht zu diesem Material passt, dann kann es möglicherweise nicht hinhauen. Und so, und ganz spannend ist das Thema eben jetzt gerade bei den 470ern, da bilden sich ja ganz neue Mannschaften, verbunden aus Männlein und Weiblein, weil das ja jetzt mixed ist, anstatt zwei Klassen, Frauen und Männerdisziplin. Und da ist zum Beispiel die Frage, eigentlich müsste der lange, kräftige, etwas schwerere Mann ins Trapez, ne? Und die Frau muss nach hinten, wenn sie leichter ist. Aber vielleicht, ja, sagen wir, aber vielleicht gibt es auch so schwere und athletische Frauen, dass das in der Kombination andersrum ist. Es gibt ja auch, waren ja auch leichte 470er Steuerleute, die jetzt auch alle im Einsatz sind. Also das ist tatsächlich teilweise einfach nur auch so eine Gewichtsgeschichte oder klar auch eine Athletik, weil ich habe mir auch sagen lassen, ja, als Mann, wenn du steuerst im 470er, klar, da kannst du natürlich, die dürfen ja auch rocken am Trapez, also athletisch arbeiten richtig und pumpen, aber dafür musst du als Steuermann bzw. Steuerfrau vor dem Wind immer ziemlich krass an der Großschot ziehen, also quasi an dem Großschotbündel, das, um auf so eine Welle drauf zu rocken. Das heißt, du musst explosive Kraft ausüben, um dich quasi am Wind diese Welle runterzuziehen, was also eigentlich dafür sprechen würde, dass ein sehr starker Mann dann da prädestiniert für wäre. Also das ist spannend, wie sich das alles entwickelt. Ja.
Ich auch alle Rollenklischees bedienen, glaube ich.
Ja, es ist wirklich. Also es hat mit Männlein, Frauen, wobei ich finde das ja beim 470ern tatsächlich sehr erstaunlich, weil das ist einfach nochmal offen. Die Diskussion gab es ja auch bei den Nakras, wer jetzt steuert oder nicht. Ich glaube, ja, da gibt es auch gute Steuerfrauen in der internationalen Spitze, aber auch gute Männer. Das ist bei den 470ern jetzt, wie gesagt, hat auch mit dem Gewicht zu tun. Ja, alles wird dann nochmal auf Null gestellt und nachhinein, die Ergebnisse sprechen nachher dann da die Sprache, was denn eigentlich das Optimalgewicht ist oder die optimalen Fähigkeiten. Also, manchmal ein bisschen schade, weil das, man denkt immer, die eigentliche Fähigkeit, nämlich das gute Segeln, was, wie auch immer man das definiert, bleibt da manchmal so ein bisschen hinter zurück, aber du kannst noch so toll segeln, wenn du irgendwie zu leicht bist bei starkem Wind, da, ja, fährst du einfach hinterher. Irgendwie.
Hat sich das denn geändert in den letzten Jahren, dass es quasi die Segeln athletischer geworden ist als früher durch die neuen Bootsklassen, die so olympisch sind, oder ist es ungefähr gleich geblieben?
Also die Athletik jetzt generell, ja, hat sich dadurch geändert, dadurch, dass einige Klassen, also die Regeln verändert haben, indem sie nämlich zum Beispiel darfst du bei den 470ern, glaube ich, ab je mehr ab 10 Knoten Wind wird diese Pumpregel geöffnet. Das heißt, du darfst dann wirklich rocken und reißen, haben wir auch schon öfter drüber geschrieben, sieht ja manchmal auch ganz komisch aus. Ja, früher hast du halt nur drauf gesessen. Und zum Beispiel beim Laser, das finde ich immer noch total erstaunlich, gibt's das nicht. Also die müssen immer auch, die dürfen dabei wenig Wind, darf sich, ich sag mal, wer sich zuerst bewegt, verliert. Das ist immer so ganz, wenn man immer sagt, ey, das Segeln ist ein ganz athletischer Sport und dann gerade Lasersegel steht ja eigentlich dafür, aber bei Flaute ist es eben, ja, es sieht eigentlich schrecklich aus. Okay, ist ein bisschen. Da gibt's die Regel nicht. Dann fahren die Schiedsrichter über die Bahn und gucken, ob einer ein bisschen zu doll irgendwie pumpt und wird dann deckt mit dem Strafkreis oder Disqualifikation bestraft. Das ist immer ganz schade. Aber ich, so ein Ding wie jetzt zum Beispiel diese IQ-Foil, wenn man das so sieht, die pumpen ja tatsächlich nicht mehr so doll wie bei diesen RSX-Surfern, ne? Weil dieses Pumpen, dieses Beschleunigen am Gabelbaum, das ist ja nur, würde nur dann Sinn machen in Verdrängerfahrt, ne? Da die aber relativ schnell aus dem Wasser kommen und dann fallen, ist es eher so eine Sache, wie passt du deine Aerodynamik an? Also wie hängst du auf diesem Board? Ich kenne es jetzt nicht, ich kann es auch nicht, ich kann nicht mal windsurfen. Aber das sieht jedenfalls da, wenn du da dich viel bewegen würdest, würdest du die Aerodynamik stören. Also das hat sich da ein bisschen verschoben. Also ich glaube eher zum weniger athletischen Segeln. Aber so eine Klasse wie Findingi ist natürlich jetzt rausgeflogen. Das war das athletischste Boot von allen. Also das ist natürlich jetzt rausgefallen. Ja, das waren ja auch eher so die 100 Kilo Schwerathleten, wo man eher sagt, ey, damit kann man auch protzen, wenn jemand sagt, ey, Segeln ist nicht athletisch. Aber wie sich das jetzt so, ja, für 70er darf es jetzt nun wieder pumpen. Ich weiß nicht, die Kite-Foiler, ich glaube, da muss auch ganz schön fit sein, aber eher so dass man halt so eher Yoga-Einheiten macht, glaube ich. Du musst dich ja da sehr, sehr beweglich sein, genau. Das Wort fehlte mir. Und also jetzt weniger so diese Krafteinlagen für Wasch und Findingi, das Boot, und das ist jetzt tatsächlich weg. Also im Grunde sogar eher ein bisschen weniger geworden, würde ich fast sagen.
Also dann doch wieder das Gewicht am Bauch und nicht.
Du hoffst immer noch, dass man
eine große Karriere anstreben kann. Ja.
Vielleicht ist ja tatsächlich diese Eiform auch ein bisschen aerodynamischer gerade beim Gang. Nicht, dass du die jetzt hättest, aber ich gucke gerade immer noch auf den Bauch hier von unserem holländischen Surfer da. Aber das Foto, das sieht ja echt tatsächlich ein bisschen krass aus. Aber ja, man kennt die Typen ja auch, die sich dann so komplett verkleiden. Also man kennt die Radfahrer ja mit diesen Helmen und so. Vielleicht gibt's das dann auch bald bei den Surfern, sind ja schon ihre Geschwindigkeiten, die da drauf
machen. Machen die auch so Windkanaltests und sowas und haben so gemerkt, oh, welche Bauchaufstrecke habe ich hier.
Ja. Also ich würde sagen, das gehört definitiv dazu. Also du musst ja gucken, sie haben so hohe Geschwindigkeiten, wie hast du am wenigsten Windwiderstand und welche Position nimmst du da? Ich finde ja diese Kite-Foiler noch viel irrer, die dann auch so ein bisschen gekrümmt auf dem Brett stehen und naja, das sind ja im Grunde die effektivsten Segelboote in Anführungsstrichen. Also die fahren auch extrem hoch noch am Wind, können super gut wenden. Das ist auch nochmal mega spannend. Und ich kann immer schwer beurteilen, wie viel Segeln dazu gehört, aber es sind ja inzwischen auch gerade hier unsere beste Surferin oder Kitesurferin, Leonie Meyer. Die hat ja nun auch vorher 49er gesegelt und zeigt, dass Segel Background schon hilft. Also da gibt es ja auch Winddreher und taktische Maßnahmen und neben den ganzen körperlichen Sachen. Also Segeln ist halt einfach mega komplex und das gehört alles irgendwie mit dazu. Mal sehen, wo es hingeht. Jedenfalls, achso, das war auch noch der Punkt, also DSV hat ja seinen Kader erstmal bekannt gegeben, so für nächstes Jahr. Das fand ich auch sehr beruhigend. Also können deutschen Olympia-Segelfans, glaube ich, auf Marseille gucken. Da sind unsere Helden von den vergangenen Spielen, die machen, ja, so sieht so aus, wohl alle weiter. Ist noch nicht ganz klar bei den 49er-Frauen, die wollen sich das noch ein bisschen Zeit lassen, aber auch die WM segeln. Aber Philipp Buhl macht weiter. Erik und Erik Hall und Tommy Plösel, die Bronzemedaille, machen weiter. Kohlhoff und Alicia Stuhlemmer machen Bronze gewinnen am Nacra, machen weiter. Und dann kommen wirklich starke hinterher, wie im 49er. Haben wir sehr starke Teams irgendwie dahinter. Laser kommen, bisschen Nachwuchs dazu. 470er wird, ist wahrscheinlich sogar diese Mix-Geschichte. Auf dem Papier ist Deutschland da noch viel stärker, weil sich da wirklich starke Teams zusammengebaut haben. Und klar, Philipp Buhl wird weitermachen und von dem kann man auch immer was erwarten. Also das sieht aus, als ob das unglaublich hohe Niveau, was sie letztes Jahr ja nun abgeliefert hatten in Peking, was man nicht erwarten konnte, dass das erstmal bestehen bleibt und noch ein paar hinterherkommen, die auch von unten Druck machen, dass sich die Arrivierten da nicht ausruhen können. Ja. Und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Gut. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge versorgen wir euch natürlich auf segelreporter.com mit weiteren spannenden Segelnews und Geschichten. Macht's bis dahin gut und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.